Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle. Heute mit einem Gast. Ich begrüße Dirk Specht. Tag, Herr Specht.
Danke für die Einladung. Guten Tag.
Ja, vielen Dank fürs Kommen. Vielleicht ganz kurz zur Einleitung. Sie sind in der im Energiesektor unterwegs, sind Dozent für Medienökonomie, sind Unternehmeraufsichtsrat, also haben eine ganze Reihe an Dingen in Ihrer Vita gemacht und auch ein kritischer Beobachter der Energiewende. Von daher passt das jetzt ganz gut hier in dem Podcast Klima und Kohle. Wie sehen Sie im Moment, fangen wir mit der großen Frage zu Beginn an.
Das ist eine gute Idee.
Man muss ja immer mit den großen Dingen anfangen und dann gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Also Frage ist, wie sehen Sie die Entwicklung der Energiewende als jemand, der jetzt sowohl aus der Finanz- als auch aus der Energiebranche kommt, dort tief verwurzelt ist? Läuft es in Deutschland gut oder muss man sagen, naja, eher mau?
Ja, ist die Frage der Bewertungsebene. Wir sind ja bei bestimmten Ausbauraten und Technologien sehr früh gestartet. Da haben wir auch sicherlich noch einen gewissen Vorsprung. Ich gehöre übrigens zu denen, die das ökonomisch eher kritisieren, weil wir sehr früh da in sehr breite Förderung gegangen sind. Deshalb sind viele bis heute auch gängige Aussagen, das sei zu teuer, die Energieform sei zu teuer, Produktion zu teuer, veraltet, aber früher halt auch mal richtig. Was auch bis heute diskutiert wird, ist eine Altlast, die gar nicht ausreichend geklärt wird, weil diese Fördermaßnahmen ja über 20-jährige Verträge laufen. Haben wir natürlich einen Altbestand an Anlagen im Feld, die auch wirklich zu hoch gefördert sind, Stand heute, und die auch ineffizient sind. Also viele der Vorwürfe gelten sogar heute noch, haben aber damit zu tun, dass man sich politisch entschieden hat, sehr früh in die Breitenförderung zu gehen und das auch mit damals eigentlich noch recht ineffizienter Technologie. Jetzt kann man diskutieren, war das richtig oder war das falsch? Das ist eher so eine wirtschaftshistorische Frage. Fände es also richtig, das zu diskutieren, aber man sollte wenigstens die Überschrift wählen. Das hat mit der Zukunft wenig zu tun. Ja. Und ich unterhalte mich mit sehr vielen Kollegen, die in der Energietechnologie nicht so verwurzelt sind, aber in der Ökonomie. Und denen ich wirklich sehr freundlich sagen muss, bitte mal aktuelle Daten, aktuelle Effizienzwerte etc. heranziehen und nicht nur diese alten Daten. Und auch mal schauen, wo sind eigentlich die Ursachen für Probleme, die wir heute tatsächlich im Feld noch haben. Und da erlebt man so einiges an Meinungswechsel. Ja. Kann ich also nur für werben und das müsste eigentlich auch in der Öffentlichkeit stattfinden. Ich habe selber übrigens überhaupt kein Urteil, ob das jetzt richtig oder falsch war, es so zu machen. Ich beobachte das sehr lange schon in China. Die haben einen anderen Weg gewählt. Die haben viel, viel länger direkt Technologieförderung und Technologieentwicklung gemacht. Auch sehr strategisch. Und haben den Rollout der Technologien dann auch mit Förderungen bei den Endnutzern erst sehr spät begonnen. Dafür aber mit sehr strategischen Plänen und auch mit großer Wucht. Das ist das, was wir jetzt erleben. Das zeigt meines Erachtens ein besseres Ergebnis. Jetzt ist aber die Frage, könnten wir das in unserem System überhaupt machen? Da sind wir wieder bei der historischen Bewertung, die uns aber für die Zukunft nun mal nicht weiterhilft. Tatsache ist, dass wir heute diese Energiewende, die hier als Geisterfahrerei teilweise bezeichnet wird, ja weltweit in höherer Dynamik haben. Das heißt, historisch hatten wir die höhere Dynamik und jetzt verlieren wir die. Das ist die Antwort auf die große Frage.
Naja, genau, vollkommen richtig. Also mich stört an diesem Blick zurück. Also klar kann man aus den Fehlern lernen.
Wenn es welche waren, also ich will es gar nicht.
Genau, das ist die Frage, also wie man sie bewertet, vollkommen richtig. Aber es hilft ja nichts. Also wir haben jetzt damals 2008, 2009, 2010, als wir diesen ersten Solarboom hatten, Ja, da haben wir ja diese hohen Einspeisevergütungen gezahlt. Da haben wir im Jahr knapp 8 Gigawatt an Photovoltaik zugebaut. Das zahlen wir jetzt heute noch. Ne? Vorher über die Stromrechnung, jetzt zahlen wir es aus Steuergeldern. Und wie Sie sagen, das sind jetzt halt Kosten für 20 Jahre. Das läuft dann Ende des Jahrzehnts, läuft das dann aus. Das heißt, dann gehen diese, also verschwinden diese Kosten.
Genau.
Wobei auf der anderen Seite auch diese Gegensteuerung, die dann ja die Bundesregierung damals vorgenommen hat, hat ja dazu geführt, dass die deutsche Solarbranche, die wir ja gerade aufgebaut hatten, das, was China jetzt ja heute hat mit den Modulfabriken, das gab es ja alles in Deutschland.
Genau.
Da ist ja innerhalb von 2 Jahren, hat sich ja die Belegschaft geviertelt. Das wäre so, als ob man Volkswagen sagt, pass mal auf, Freunde, wir kappen jetzt alles und in 2 Jahren könnt ihr gucken, wie ihr die Hälfte der Autos verkauft. Nicht unser Problem.
Genau.
Aber wie Sie sagen, Problem der Vergangenheit, hat noch Auswirkungen auf heute, aber das können wir nicht ändern. Und mir fehlt auch so ein bisschen der positive Blick in die Zukunft, weil wir ja sehen, dass es sehr gut läuft. Die Frage, stehen wir uns als Deutsche an der Stelle, wie an so vielen Dingen, wieder auf den Füßen, dass wir sagen, wir machen es erst, wir planen es erst perfekt und setzen es dann um? Oder müsste man eine andere Dynamik, ein anderes Vorgehen haben? Ich habe immer so das Gefühl, ich bin an der Hochschule Beamter, Bürokratie kenne ich, lebe ich jeden Tag. Ist das so, was bei der deutschen Energiewende, dass wir erstmal überlegen, ach, wir müssen erstmal alles planen, genau berechnen, was ja gar nicht geht für die Zukunft, um dann zu sagen, dann gehen wir diesen Weg. Das ist ja eigentlich unmöglich und auch mit einer unternehmerischen Brille eigentlich nicht machbar, so weit im Voraus zu planen. Oder wie sehen Sie das?
Ja, das ist einer der Fehler, den ich momentan beobachte. Der zweite Fehler ist, wir haben das haben Sie gerade vollkommen richtig erwähnt, dass wir ja auch feststellen müssen, dass wir hier mit einer Nachfrageförderung eine Industrie fördern wollten. Das hat auch funktioniert. Das ist ja der Weg, den wir gegangen sind, während parallel China halt direkt die Industrie gefördert hat, nicht über die Nachfrage. Und dann ist ja was passiert, was Sie gerade erwähnt haben. Diese Industrie ist hier entstanden und dann auch wieder zugrunde gegangen. Das heißt, die Verbindung zur Industriepolitik, zur strategischen Industriepolitik, die da dranhängt, die hat ja auch nicht funktioniert. Und auch das müssen wir jetzt natürlich bedenken bei der Frage, wie machen wir weiter? Wollen wir auch aus diesem Fehler vielleicht lernen? Da kommen wir jetzt zu dieser 80-100% Frage. Planen wir also, das ist ja die politische Diskussion, die leider auch die gesellschaftliche ist, wie kann ein 100% erneuerbares Energiesystem funktionieren? Funktioniert es überhaupt? Und ist es bezahlbar? Ist es machbar? Ist es bezahlbar? Das ist die falsche Frage. Denn, wie Sie richtig sagen, kann ich das vor allen Dingen so bei den letzten 20% vielleicht irgendwie simulieren mit sehr wilden Annahmen, die dann irgendwann in 20, 30, 40 Jahren überhaupt erst sinnvoll sind oder zum Tragen kommen. Und welche Genauigkeit kann ich bei so einem Plan, bei so einer Analyse überhaupt erreichen? Und kann ich mit dieser Schätzungenauigkeit heute überhaupt Entscheidungen treffen? Das ist ja die korrekte Frage. Und die Antwort kann man klar verneinen. Ich kann damit heute keine Entscheidungen treffen. Und ich wundere mich, warum das so intensiv diskutiert wird, weil ich diese Entscheidungen ja nicht mal treffen muss. Heute. Aber ja, das ist also ein kulturelles und auch methodisches Thema.
Ja, das ist, ich kenne es selber, wir simulieren bei uns auch solche Energiesysteme. Aber wenn man sich mal so die Studienlage anguckt, allein die Prognose, wie viel Strom brauchen wir in Deutschland eigentlich im Jahr 2030, 2040? Also das weicht ja ab zwischen, es ändert sich nichts. Ich glaube, irgendeine McKinsey-Studie war das, die sagte, ja, wir brauchen nur 500 Terawattstunden, das ist das, was wir heute brauchen. Das halte ich für unrealistisch. Aber dann geht die Spannweite bis zur dreifachen Strommenge. Vor dem Hintergrund, wir wollen unsere Industrieprozesse insbesondere elektrifizieren, weil das der Schlüssel ist zur Energiewende. Wir sehen das ja in China, kommen wir gleich noch drauf, was die erreichen bei der Elektrifizierung von Prozessen. Und allein bei dieser Spannweite, ne, rein als Wissenschaftler sagen, wenn ich eine Unsicherheit habe von 500 bis 1500 Terawattstunden, wie soll ich denn da seriös planen? Das kann ich gar nicht. Jetzt im Moment kommt das Thema der KI-Rechenzentren noch dazu. Ja. In den letzten Tagen einige Artikel veröffentlicht worden, dass die Amerikaner wie wahnsinnig ja Gasturbinen kaufen, um irgendwie Strom zu produzieren für diese Rechenzentren. Also ne, so Firmen wie Siemens Energy, die auf die nächsten 4 Jahre ausgebucht sind, was die Gasturbinenproduktion angeht. Ja. Positiv für Siemens Energy, also Aktienkurs explodiert nach oben, zeigt aber auch, wir wissen ja gar nicht, wie die Entwicklung ist. Vielleicht ist die KI in 10 Jahren total effizient. Das, was die Chinesen ja machen, dass sie versuchen, mit den begrenzten Ressourcen bei den Chips sie effizienter zu machen. Oder die Amerikaner, big is beautiful, also Strom kommt aus der Steckdose, wir machen einfach groß. Und das zeigt ja, wie schwierig diese Prognosen eigentlich sind, auch aus einer hart wissenschaftlichen Sicht und dann natürlich die Herausforderung, das dann auch noch in die Gesellschaft und in die Politik zu tragen. Das ist ja, also ist ja auch völlig unseriös. Also von daher bin ich vollkommen bei Ihnen. Lassen Sie uns mal die 80%, die schaffen wir mal bis 2035, 2040. Und dann gucken wir mal, was wir dann an Technologien haben. Vielleicht gibt es ja dann noch was Neues, was Tolles, was Effizientes, was wir dann nutzen können für die letzten 20%. Aber diese Debatte wird ja quasi gar nicht geführt. Also ich nehme sie nicht wahr in den Medien. Oder gibt es da auch auf politischer Ebene, wie nehmen Sie es wahr?
Die Politik hat das eigentlich, oder die Berater dahinter hat es eigentlich erkannt, weil die vor allen Dingen auf EU-Ebene wird ja unterschieden zwischen dem 80%-Ziel und dem 100%-Ziel. Und die 80%-Ziele sind auch wesentlich klarer formuliert mit entsprechenden Maßnahmen, auch da, wo sie möglich sind, nämlich im Verkehrssektor und im Gebäudesektor, wo das ja auch mit viel effizienteren Technologien fast ein Selbstläufer ist. Das sind ja auch die Technologien, die eigene Speicher mitbringen. Also die Autos haben ihre eigenen Speicher und Gebäude sind wärmetechnisch auch super Speicher. Die kann ich auch gut flexibilisieren. Und wir haben in beiden Fällen mit dem E-Auto und mit den Wärmepumpen enorme Effizienzgewinne. Weshalb ja alles, also von der Produktion, Speicherung etc. bis hin zu der Frage, wie wirtschaftlich ist es denn, dieses 80%-Ziel gerade mit diesen beiden großen Verbrauchern relativ gut möglich ist. Und das haben beispielsweise Chinesen ja auch erkannt, die ja viel, viel früher in diese Segmente gegangen sind und genau das adressiert haben. Also die low-hanging fruits sind hier ja sogar die besonders großen Früchte. Warum man die nicht erntet, muss man sich anders erklären, sagen wir es mal so. Ja. Ich will aber noch kurz auf die KI-Rechenzentren eingehen, weil ich da interessante Gespräche mit Leuten von Google hatte. Und habe auch ein paar Dinge dazu geschrieben. Da sieht man ja, was Sie völlig zu Recht sagen, das wird ja in der Realität alles inkrementell betrieben und nicht so langfristig, weshalb so wirkmächtige Änderungen wie dieser KI-Wettbewerb, der ja so gar nicht gewollt war, aber dann eben entstanden ist, wo es jetzt nur noch um Zeit geht, plötzlich Dinge ändert. Und zwei Sachen sind mir da aufgefallen. Also zum einen haben wir Google-Leute gesagt, dass sie jetzt natürlich an einigen Standorten die Energiemenge nur über Gas erreichen können. Selbst die Stromnetze geben das nicht her. Man muss also Selbstversorgung machen, man muss die Gasnetze nutzen. Dann sagen die mir aber, wir bauen dabei so Rechenzentren 1 Gigawatt, also stellen wir da 10 Standard-Gas-Peaker hin. Und die fragen zu Recht, warum baut ihr denn in Europa oder wollt bauen diese komischen 1 Gigawatt hochkomplizierten Gaskraftwerke? Wieder Spezialprojekte, viel zu teuer und dann dauert das 10 Jahre und so. Was macht ihr denn da eigentlich? Dass man die Anschlüsse nutzt und die Flächen nutzt, ist ja schön, aber wir würden da 10 Standard-Peaker hinstellen und nicht so ein komplexes Ding bauen. Und ich habe dann nur als Antwort gehabt, naja, man will die halt H2-ready machen. Und das ist mit diesen Gaspeakern wahrscheinlich schwierig. Und da sind wir wieder bei dem Thema. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die H2-Betrieben dann irgendwann in so ein 100% Energiesystem reingehen und H2 dann der große Stromspeicher wird, was ich auch noch ein bisschen vorsichtig behandeln würde, dann sind wir wieder bei den Folgen. Wenn ich das mit 100% plane, dann lege ich heute eben tatsächlich Dinge fest, wie eben diese Gaskraftwerke mit dieser Auslegung, mit dieser Spezifikation und so weiter und so weiter, die eigentlich 40, 60 Jahre funktionieren müssen. Und da sage ich einfach aus Management-Theorie, das ist ein Wahnsinnsrisiko, wenn ich Entscheidungen treffe, die so lange funktionieren müssen. Da sollte ich wirklich überlegen, muss ich diese Entscheidung treffen? Muss ich diese Fristigkeit eingehen oder kann ich das nicht anders machen? Und da sagen die Google-Leute eben, das müssen wir jetzt machen, weil wir müssen das sofort haben. Zugleich sagen die aber auch, das ist uns viel zu teuer und das sogar in diesem gasbilligen USA, während die dann parallel eben planen, die Rechenzentren zukünftig über Photovoltaik und Batteriespeicher zu versorgen. Und in dem Bereich, das wird in deutschen Medien kaum berichtet, haben sie sogar Unternehmen übernommen, also nicht irgendwelche Stromversorgungsverträge in Zukunft, die vielleicht über SMRs oder sowas, die haben sie auch, möglich sind, sondern da haben sie wirklich als Konzerntochter jetzt aufgebaut ein eigenes Unternehmen, das PV-Parks entwickelt und mit Batterietechnologien 24/7 lieferfähig ist. Parallel entwickeln sie spezielle Rechenzentren und KI-Mechanismen, um das Rechenzentrum direkt nach der Sonne zu steuern. Also ganz, ganz innovative Themen. Und so geht man eben mit dieser, ja, im Management zwischen kurzer und langfristiger Entscheidung um, was Google-Leute typischerweise relativ gut können. Das sehen wir ja jetzt. Also strategisches Management ist da exzellent. Und das ist es in China auch. Also das sind wirklich diese beiden absolut konträren Mechanismen, die ich wahrnehme und Beispiele, die ich wahrnehme, wie man da, also ein Unternehmen, seine Energieplanung im Prinzip die nächsten 60 Jahre oder eben gesamter Staat das macht. Das ist wirklich strategisches Management und bei uns sehe ich Folgen von dieser 100%-Debatte, die sowohl verlangsamen als auch dann Entscheidungen erzwingen, die vielleicht nicht mal 20 Jahre wirklich klug sind.
Ja, also ein guter Punkt, wenn Google oder alle großen IT-Unternehmen in den USA, die gehen ja auch dann dahin, wo die Energie ist. Das heißt, dann brauche ich das Rechenzentrum halt eher in Texas oder Kalifornien, wenn ich dann die Sonne nutzen kann. Da sind die Sonnenstunden und die Erträge von Photovoltaik nochmal ganz anders, als wir es dann auch hier in Mitteleuropa haben. Aber die gehen einfach dahin, wo die Energie ist, wo auch das Netz ist. Und setzen dann im Zweifel auf die grüne Wiese das nächste Rechenzentrum. Ein Meta geht so vor, Apple geht so vor, Microsoft geht so vor. Und es ist ja wirklich ein Kampf um die Zeit. Wer ist am schnellsten in der Weiterentwicklung? Gut, da kommt noch die ganze Regulatorik hinten dran, die wir jetzt in Europa haben. Ein komplett anderes Thema an dieser Stelle. Aber zeigt ja, wie ein marktliberales System, bei dem der Staat nur sagt, KI, Vollgas und die Chinesen machen es anders, hat staatlich gelenkt, aber auch strategischer Fokus auf der Entwicklung der künstlichen Intelligenz als Schlüsselthema, auch für die, ich sag mal, strategische Sicherheit eines Landes. Da sind wir bei der Geopolitik und dann haben wir das ganz große Bild. Aber man sieht ja, wie dann diese ganzen Aspekte zusammenhängen und diese Zusammenhänge dann auch darzustellen. Wobei ich dann immer noch sage, da ist dann vielleicht der Blick auf Deutschland zu klein. Wir müssen es zumindest mal europäisch lösen und auch die Heterogenität in Europa lösen, weil es kein deutsches Problem ist. Als Deutschland können wir es nicht lösen. Wir brauchen dann eine europäische Lösung. Und das ist natürlich durch die, ich sag mal, verschiedenen Prioritäten in einzelnen Ländern nicht immer einfach. Kann aber auch ein großer Vorteil sein. Ein Punkt noch ganz kurz, weil Sie es gerade erwähnten, diese SMRs, also Small Modular Reactors. Wie stark sind denn die großen IT-Unternehmen da hinterher? Denn jetzt als Physiker muss ich sagen, ja gut, einen kleinen Atomreaktor zu bauen, ist technisch machbar, kann aber, also aus wirtschaftlicher Sicht, also will ich mal ein sehr großes Fragezeichen dran machen, dass die sinnvoll zu betreiben sind über die Laufzeit. Aber wie stark sind da so Unternehmen wie Google hinterher? Oder ist das nur eine strategische Diskussion? Wenn die da sind, nehmen wir sie. Wenn sie nicht kommen, lösen wir es anders. Also ist quasi nur eine Option unter vielen.
Ja, auch da klassische Strategie. Also man muss sich nur anschauen, In welcher Art und Weise gehen die in diese verschiedenen Energietechnologien? Das ist in China übrigens genauso. Also die strategische Handlungsweise ist in den USA sicherlich sehr, sehr stark geopolitisch beim Staat, aber ansonsten sehr stark bei den großen Unternehmen. Und in China wird es halt anders gemacht, aber beide strategische Ebenen werden wirklich sehr gut bedient. Das muss man ganz klar sagen. Und natürlich wird man als Stratege an der Stelle zwei Dinge tun. Also zum einen ist die Idee, dass man gerade Energieplanung auch geostrategisch überlegt, keine schlechte. Das sollten wir inzwischen verstanden haben. Und man wird natürlich keine Option, die irgendwie realistisch ist, wirklich liegen lassen. Strategie ist ja immer, dass ich schon in allen Bereichen tätig bin. Die Frage ist nur, mit welcher Intensität und mit welchen Instrumenten. Jetzt sind die Instrumente bei diesen SMRs, bei den US-Unternehmen völlig klar. Da wird Risikokapital von Dritten gesucht. Sie gehen mit eigenem Risikokapital nicht nennenswert rein, teilweise gar nicht. Also Google gar nicht, bei Microsoft ein bisschen Kleingeld. Ansonsten wird das eher genutzt, um Risikokapital von anderen zu suchen, die diese Startups finanzieren. Und man sichert die Startups mit Strombezugsverträgen ab. Das heißt, wenn das Startup gelingt, dann darf es den Strom auch liefern und dann wird der Konzern das auch abnehmen. Fein. Hm. Das heißt, Risiko gehen die an der Stelle keins ein. Hm. Kein eigenes. Null. Zugleich, wie Sie richtig sagen, erkennen die momentan eigentlich auch am leichtesten skalierbare und größere und günstigere Energie ist die Sonne mit Batteriespeichern. Das ist weltweit, wenn wir jetzt mal sagen, 24/7 lieferfähiges Kraftwerk, ist die Kombination aus Photovoltaik und Batteriespeicher das absolut günstigste und auch zuverlässigste. Und da gehen die hin mit der einfachen Erkenntnis, Energie landesweit zu transportieren ist schwierig, Daten landesweit zu transportieren ist einfacher. Also gehen die Rechenzentren zur Energie und die Daten zu den Nutzern. Viel, viel simpler als umgekehrt.
Ja.
Das ist die Zukunft. Und da sieht man eben bei konkreten Rechenzentrumsprojekten, wo ja alleine bei Google pro Jahr 200 Milliarden reingehen, also wo werden die Rechenzentren gebaut, da geht das Geld hin. Ja. Und auch bei den unternehmerischen Aktivitäten, also Beteiligung, eigenes Geld, sogar eigene unternehmerische Aktivitäten, geht es auch in diese PV plus Batteriespeichertechnologien und zwar bei allen. Insofern muss man einfach schauen, es ist ein bisschen traurig, wenn dann isoliert irgendwelche Projekte genannt werden. Also hier ist mal wieder irgendwas mit SMRs gemacht worden oder da soll ein Kernkraftwerk reaktiviert werden. Das kann man ja machen und diese Nachrichten sind auch nicht immer vollständig richtig, aber überwiegend begründet, sagen wir es mal so. Das ist aber keine Einordnung. Wenn ich dann drüber schreibe, Google setzt auf oder sowas, dann muss ich mir natürlich die Gesamtstrategie anschauen. Und die ist völlig klar. Das, was machbar ist und klar bewertbar ist, das sind eben diese PV- und Batteriekraftwerke und da geht's auch hin. Das mag sich ändern, wenn die SMRs dann super funktionieren. Es ist aber nicht zu erwarten. Also da gebe ich Ihnen völlig recht. Da kann ich dem Physiker als Ökonom noch beispringen und sagen, wenn ich mir die Kalkulationen anschaue, dann wird da irgendwas von industrieller Skalierung behauptet. Das ist ja der ökonomische Hintergrund, weshalb man sagt, ich mache die jetzt halt kleiner. Interessante Bewertung. Ja, die Anlagen mussten früher ökonomisch immer größer werden, damit sie sich rechnen. Das hat irgendwie so überhaupt nicht funktioniert. Jetzt sollen sie kleiner und skalierbar werden, damit Massenproduktion möglich ist. Also was man ökonomisch unter Skalierbarkeit und Massenproduktion versteht, das ist in diesen Tabellen einfach nicht zu sehen. Und da sage ich dann umgekehrt, wenn du jetzt hier wirklich Skalierung willst und wirklich Massenproduktion, müsstest du Stückzahlen erreichen, die sind vollkommen unrealistisch. Und dann ist die Technologie natürlich eben doch nicht so nah an einer Fertigpizza, wie das da häufig.
Ja. Schönes Bild.
Also das glaube ich ökonomisch auch nicht. Aber wir werden es abwarten und nicht zu viel zu sagen, also in China ist es genauso. Das spielt natürlich auch in China, in den chinesischen Planungen eine Rolle, aber eine absolut vernachlässigbare. Das schaut man sich halt an und lässt das zu und forscht auch ein bisschen. Man will das nicht verpassen, wenn es doch funktioniert, aber von der Risikostreuung ist das unter ferner Liefen.
Dann also, lassen Sie uns kurz über China sprechen. Vielleicht noch die Ergänzung, weil Sie jetzt sagen, PV und Batterien. Wir sehen ja, was in Texas und in Kalifornien passiert. Also zwei Bundesstaaten, die ja auch in sich komplett unterschiedlich strukturiert sind. Texas sehr marktliberal, Kalifornien doch stark reguliert. Also erinnert so ein bisschen immer an Europa. Nicht ganz so, aber ich glaube, das passt ganz gut. Und beide setzen halt auf Batterie, als Großbatteriespeicher und konnten jetzt ja die Gaskraftwerke ersetzen durch große Batterien, um dann diesen Abendpeak, den man bekommt, wenn die Sonne untergeht, die Last noch hoch ist, zu ersetzen, um damit dann auch den Strompreis zu reduzieren. Gerade das, was wir in Deutschland ja als großes Problem haben, dass wir dann am Nachmittag, wenn die Sonne weggeht, die Gaskraftwerke anschmeißen müssen, um den Strom bereitzustellen, bis dann die Last fällt. Das ist in den USA komplett marktgetrieben, also ohne Vergütungsförderung, höchstens Steuervorteile, die Amerikaner agieren ja anders, erreicht worden. Also man sieht, es funktioniert und zeigt, wenn es in so einem marktliberalen System funktioniert, dann muss es auch in Europa funktionieren können, wenn wir den Markt da mal freier agieren lassen und nicht durch eine klassisch europäische Überregulierung in seiner Entwicklung bremsen. Das ist ja, das können wir ja gut erstmal alles aufschreiben, was so geht. Vielleicht jetzt zum Thema China, weil Sie es jetzt gerade schon mehrfach angesprochen haben, das große Thema aber China, größter Emittent von Treibhausgasen, deutlich mittlerweile auch vor den Vereinigten Staaten. Heißt immer auch, China setzt auf Kohle. Ja, 50% des Stroms kommt noch aus Kohle, aber wir beobachten, der Emissionspeak ist jetzt erreicht. Ich glaube, das ist 5 Jahre vor Plan der chinesischen Regierung. Ich glaube, die wollten erst 2030 den Peak erreichen. Da sind die heute schon, weil die, und ich drück's mal ruhig etwas polemisch aus, wie die wahnsinnigen Photovoltaik und auch Windenergie ausbauen. Aus verschiedensten Gründen. Es ist die günstigste Energiequelle, haben Sie gerade gesagt, also PV, Wind gehört genauso dazu. Und dann ein weiterer Punkt, da sehen wir jetzt ja gerade durch die Sperrung der Straße von Hormuz, dass China natürlich immer noch von fossilen Importen abhängt. Also die sind größte Kohleförderer der Welt, müssen trotzdem noch auf dem Weltmarkt Kohle zukaufen, weil es nicht reicht. Das Öl aus der Straße von Hormuz geht primär nach Asien. Indonesien, Japan, aber natürlich auch nach China. Und das ist natürlich eine Abhängigkeit, die China geopolitisch loswerden will, um nicht im Spielball zu sein der Geopolitik, vor allem der Vereinigten Staaten. Also von daher hat China da strategisch schon, Sie haben es ja erwähnt, vor etlichen Jahren die richtigen Weichen gestellt und sagen, wir machen alles selber, wir machen auch die komplette Prozesskette, ne, was Solarmodulproduktion angeht. Wir machen alles. Ich kenne es so aus Deutschland. Wir haben die früher, als ich noch in der PV-Branche war, diese Solarfirmen, also die Module gebaut haben, etwas despektierlich Laminierbuden genannt, weil die Zellen gekauft haben und aus den Solarzellen dann Modul gebaut haben. Das ist der letzte Schritt der kompletten Kette. Die Chinesen fördern das Lithium und haben den ganzen Prozess im Griff und können dann natürlich auch entsprechend skalieren. Also von daher, aber China, da muss man sagen, genau, aber China, guckt doch dahin, macht es nach. Oder wie sehen Sie das?
Ja, also an der Stelle, da könnte man eine ganze Sendung draus machen und es wäre auch wirklich, es wäre auch wirklich sogar sinnvoll, das mal zu tun. Ich kann nur jedem empfehlen.
Ist notiert. Das ist notiert. Machen wir mal. Sehr schön.
Ich kann jedem nur empfehlen, sich vor allen Dingen mal mit dem System Chinas überhaupt zu befassen. Also rein methodisch. Wie funktioniert dieses System? Und ich will jetzt gar nicht auf die Bewertungsebene, ist das mit unseren europäischen Werten vereinbar, das ist eine Autokratie etc., da gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und in dem politischen System leben wird ein Europäer wahrscheinlich nur ungern. Aber es funktioniert ja hervorragend. Die haben es ja nun geschafft, innerhalb von 20 Jahren, 25 Jahren aus einem Schwellenland, das sogar Versorgungsprobleme bei der Ernährung und bei der Energie hatte, wo es also wirklich Hunger auf dem Land gab und bitterste Armut, zum vielleicht jetzt schon größten Wirtschaftsraum zu werden. Das darf man sich schon mal anschauen. Das wird wahrscheinlich kein Zufall sein, diese Leistung. Und da kann man eben auch lernen, wie Strategie geht und warum Entscheidungen getroffen werden. China ist in dem Bereich, was Sachentscheidungen betrifft, nämlich eine Technokratie, keine Autokratie. Und diese Technokratie ist ganz bewusst und ganz systematisch aufgestellt worden. Und zwar deshalb, weil man aus der Mao-Zeit bitter gelernt hat, was Autokratien anrichten können, wenn sie sich über Physik und Realität hinwegsetzen und einfach glauben, man könnte die Realität anordnen. Das haben die tief gelernt und bitter erfahren und deshalb funktioniert das so gut, weil sie genau das nicht mehr machen. Da kann man als Demokratie auch einiges draus lernen, weil die Entscheidungsprozesse extrem strategisch, wissenschaftlich, interdisziplinär, Meinungsvielfalt einholend und sehr, sehr, sehr gut orchestriert sind. Ich will das gar nicht im Detail erläutern. Ich kann nur empfehlen, das trotzdem mal zu studieren, weil niemand muss überrascht sein, was da rauskommt. Das wird in Papern der entsprechenden Institute und der wissenschaftlichen Begleitung teilweise 8 bis 10 Jahre vorher schon publiziert. Also die Vorüberlegungen kann man sehen. Das ist auch die Langfristigkeit, mit der die Pläne entstehen. Und in diesen Papern sieht man dann relativ schnell, dass sich das konkretisiert. Wenn der Staatspräsident dann Grundsatzreden hält, wo er sagt, ich will bis 2060 klimaneutral werden, dann ist das vorbereitet. Und dann darf man davon ausgehen, die Erwartung ist, dass das vor 2060 ist. Und das wird dann auch nicht 5 Jahre später einkassiert oder 10 Jahre später. Das hat Fundament, wenn das gesagt wird. Und wenn das nicht funktioniert, wenn der Staatspräsident das revidieren muss, dann hat das ernste Konsequenzen im ganzen Apparat. Und genau deshalb funktioniert das auch nicht. Der ist nämlich komplett auf Ergebnis und auf Erfüllung der Ziele programmiert. Komplett. Daher sind das auch nicht irgendwelche bunten politischen Aussagen, die vielleicht ein paar Jahre später anders sind. Das darf man sich auch mal anschauen. Diese Mehrjahrespläne und diese Grundsatzreden des Staatspräsidenten über die Staatsziele, die sind absolut kontinuierlich. Die werden natürlich weiterentwickelt, aber die sind kontinuierlich und die werden eingehalten und die werden erfüllt. Das ist eben auch kein Zufall, weil das von den Plänen und der Analyse alles tief hinterlegt ist. Dieses Klimaziel 2060 steht nach wie vor drin und das werden die wahrscheinlich sogar übererfüllen. Dahinter stehen aber andere Überlegungen. Das, was wir hier behaupten, dass Klimawandel oder Klimaschutzmaßnahmen zu teuer sind und dass das ein wirtschaftlicher Konflikt ist und so, das ist in China nie überlegt worden, weil seit 25 Jahren hat vor allen Dingen Wirtschaftswachstum Priorität. Und die Vorgaben und die strategischen Ziele sind schlicht beides zu erreichen. Ich will Klimaneutralität, ich will Wirtschaftswachstum und ich will viele Ziele mehr. Die sind zu vereinen, so geht eben strategische Planung. Da kommt dann unter anderem auch raus, dass man sich überlegt, mit welchen Technologien mache ich das und wie schaffe ich es, dass das wirtschaftlich ist. Da ist dann das Fundament, diese Schlüsselindustrien zu erreichen und zu sagen, ich möchte Batterietechnologie, Photovoltaik und E-Mobilität nutzen, um klimaneutral zu werden. Und ich will zugleich Weltmarktführer in diesen Technologien werden. Ich nutze diese Technologien, weil ich effizienter werde. Ich nutze diese Technologien, weil ich von zu teuren fossilen Energien wegkomme. Ich nutze diese Technologien, weil sie mich energieautark machen und von den globalen Märkten unabhängiger machen. Da sieht man, dass diese Technologien deshalb gewählt wurden, weil sie auf sehr viele verschiedene Ziele einzahlen, nämlich Wirtschaftswachstum, Autarkie, das stand schon vor 20 Jahren in den Plänen drin, Schlüsselindustrien entwickeln, Ökosysteme entwickeln und klimaneutral werden. Das ist alles vereinbar, wenn ich es strategisch plane. Daher ist weder die Wahl dieser Technologie ein Zufall, noch ist das irgendwie ein Konflikt zwischen diesen Zielen, sondern die Lösung.
Also was mich da so ein bisschen, wenn man nochmal die Historie bemüht und mal so die Artikel aus den 1980er Jahren sich anguckt, da war ja Japan die große aufstrebende Nation im Elektroniksektor. Da haben die Japaner Bereich der, ich sag mal, Unterhaltungselektronik, also das, was, glaube ich, bei der Bevölkerung am ehesten zu sehen ist, komplett ihren Fokus drauf gesetzt haben, dann auch klares Ziel gehabt, Weltmarktführerschaft, deutsche Unternehmen gekauft, übernommen und einkassiert. Also es ist eine ähnliche, wenn man sich die Artikel von damals anguckt in den Zeitungsarchiven und vergleicht mit dem, was man heute so liest, muss man sagen, ersetze Japan durch China, dann wirkt das, was für die deutsche Sicht ist, sehr, sehr ähnlich. Die Angst, oh Gott, jetzt ist der Wirtschaftsstandort Deutschland verloren. Jetzt kommen die Japaner damals, jetzt kommen die Chinesen heute und machen alles platt, obwohl wir uns als Deutsche ja trotzdem sehr gut gehalten haben in dem Wettbewerb der Volkswirtschaften. Ganz im Gegenteil, dieser Untergangsstimmung, die damals war und die auch heute immer noch ist, nach dem Motto, die chinesischen Elektroautohersteller dominieren den Markt und die deutschen Automobilhersteller werden dann verschwinden. Also so einfach ändern sich ja dann Industriezweige auch nicht, auch wenn sie im Moment klar unter Druck sind. Wobei, da noch eine Rückfrage, die chinesische Regierung unterstützt natürlich diese Schlüsselindustrien massiv durch Subventionen, also wenn es Privatunternehmen sind, anders als wenn es dann auch staatliche Unternehmen sind. Profitabel sind die großen Unternehmen ja alle nicht. Also wenn man mal das Beispiel der großen Automobilhersteller nimmt, die die Elektroautos bauen. Also Geld verdienen die nicht. Ich meine, das tun die KI-Unternehmen auch alle noch nicht. Aber ist das eine Wette, dass es gut gehen wird, der chinesischen Regierung nach dem Motto, das ist der Weg und dann wird es sich langfristig auszahlen, ähnlich wie jetzt Invest in Startup, wird schon passen? Oder droht uns da vielleicht perspektivisch und dann mit globalen Verwerfungen auch ein Problem, wenn sich die Welt dann doch anders entwickelt? Also wie groß ist das Risiko, dass China vielleicht dann doch eine falsche Entscheidung getroffen hat? Kann man das einschätzen?
Ich glaube, dass das Risiko für China geringer ist als für den Rest der Welt. Ja. Und das ist sicherlich Teil der Strategie. Da hängen viele Fragen dran. Also zum einen ist es so, was hier übersehen wird, ist, dass diese Technologieentscheidungen zum einen sehr klar naturwissenschaftlich hinterlegt sind, dass sie erkennen, dass ich nicht nur, das ist ein großer Unterschied zu Europa, dass ich nicht nur irgendwo ein Produkt sozusagen entwickeln muss, sondern dass ich komplette Wertschöpfungsketten entwickeln muss, dass ich auch Produktionstechnologien entwickeln muss, dass ich Lieferketten absichern muss, dass also bis so ein Endprodukt wie ein E-Auto mit einer Batterie etc. dasteht, natürlich unglaublich viele Technologien auf der Strecke brauche, Robotik etc. etc. Und dass ich die komplett erschließen muss, um erfolgreich zu sein und um Weltmarktführer zu werden. Was auch übersehen wird, ist der unfassbare Automatisierungsgrad, der an der Stelle erreicht wird. Und zwar entlang der kompletten Wertschöpfungskette. Wir haben ja hier teilweise noch das Bild, dass China irgendwie das Heer der Billigarbeiter ist. Die verlängerte Werkbank, das existiert ja auch noch, aber da entsteht ja was völlig Neues. Wenn ich jetzt relativ simple ökonomische Bewertungen von Kapazitäten und Überkapazitäten und dergleichen sehe, dann wird dieser Automatisierungsgrad leider nicht wirklich berücksichtigt. Das ist ein Riesenunterschied, ob ich eine gesamte Wertschöpfungskette habe, die enorm automatisiert ist und die eine theoretische Gesamt-Output-Menge hat von X, die ich aber zu Grenzkosten auch noch auf 20% runterfahren kann und dann verdient die in Grenzkosten eben immer noch Geld.
Ja.
Versus ganz komplizierter Wertschöpfungsketten, wo in dem Moment, wo der Output hinten nur auf 80% sinkt, dazwischen Lieferketten brechen, Werke geschlossen werden müssen, Unternehmen in die Insolvenz gehen und Ähnliches. Ich kann hier nur empfehlen, einfach mal, das hat eigentlich Jeff Bezos mit Amazon ein bisschen populär gemacht, zwischen Profit und Auslastung und Ähnlichem auf der einen Seite, klassische Ökonomie, während Bezos ja gesagt hat, mich interessiert nur der Cashflow. Und solange der Cashflow prima ist und positiv ist, investiere ich den im Übrigen in Wachstum und habe auch kein Problem. Ja. Weshalb ja Amazon lange Zeit mit KGVs von 600 und sowas gehandelt wurde, Verluste gemacht hat. Mit den gleichen Kriterien, mit denen heute China bewertet wird, hätte man Amazon und hat man Amazon damals ja als völlig unprofitables Unternehmen. Ja. Und ich widerspreche insofern auch der Aussage und der Bewertung, dass diese E-Auto-Hersteller kein Geld verdienen. Die sind alle Cashflow-positiv. Und die können auch mit enorm schnell skalieren, ihre Outputs, diese PV-Fabriken auch, enorm schnell skalieren. Und die sind alle Cashflow-positiv, die sind alle relativ gut aufgestellt. Ich warne auch ein bisschen vor der Sicht, dass das alles nur durch Subventionen passiert. Der eigentliche Mechanismus, der das so erfolgreich macht, ist ein anderer. Das sind nämlich diese 5-Jahrespläne. Und dieser Mechanismus heißt eigentlich nichts anderes als maximale Planungssicherheit. Sobald in den 5-Jahresplänen steht und die besser Informierten wissen, dass ja 4 Jahre vorher, ist vollkommen klar, da sind bestimmte Ziele ausgegeben und konkrete Maßnahmen, die auch ausrollen. Das ist eigentlich ein Rollout-Plan, das ist kein Strategieplan, sondern das ist Rollout. Dann da nehmen die Schaufeln in die Hand und es geht los. Ist vollkommen klar, das wird kommen und alles andere wird nicht kommen. Das ist auch sehr, sehr gut überlegt, das ist fundiert und danach kann ich mich ausrichten. Das heißt, das, was wir bei uns mit Fördermaßnahmen machen und mit gesetzlicher Regulierung und, um sozusagen die Aktivität von Unternehmen und auch Konsumenten in eine bestimmte Richtung zu lenken, das ist da mit diesen 5-Jahresplänen so umfassend gelungen, dass alleine diese Maßnahme unfassbar wichtig ist, während so Fördermittel und dann gesetzliche Feinregulierungen vergleichsweise schwach sogar wirken. Das Fundament ist eigentlich diese strategische Vorgehensweise, die Konsumenten und Unternehmen, die gesamte Wirtschaft so stark kanalisiert. Das ist viel, viel wichtiger als die Frage, ob ich jetzt hier irgendwo noch eine Elektroautoförderung oder sonst irgendwas mache.
Dann zum Abschluss die Frage wieder zurück nach Deutschland, der Blick zurück nach Deutschland. Was müssen wir denn tun? Denn also die Energiewende jetzt in Deutschland läuft ja, was den Ausbau der Erneuerbaren angeht, relativ gut. Photovoltaik läuft sehr gut, weil auch da hängen wir noch hinter den Zielzahlen hinterher. Wir müssen jetzt ja bis 2030, wollen wir auf 215 Gigawatt kommen. Da müssen wir also im Jahr gute 20 Gigawatt pro Jahr zubauen. Da sind wir Stand heute noch nicht. Die Windenergie hat sich auch wieder berappelt, nachdem die Regulatorik doch deutlich vereinfacht worden ist. Bei den Batterien gibt es viele Pläne. Da hakt es dann noch an vielen regulatorischen Hürden, auch weil es, ich will mal sagen, ist keine neue Technologie, aber der Einsatz ist neu. Das heißt, da ist auch viel Sorge oder Angst im Markt. Und dann wollen sicherlich auch die alten Industrien, die alten Energieversorgungsunternehmen ihre Pfründe noch schützen, solange es geht, und auf das Fossile setzen. Aber was müssten wir da jetzt in Deutschland tun, um zu sagen, guck mal, in den USA läuft es, in China läuft es, lass uns doch jetzt in Deutschland, schrägstrich in Europa, auch auf dieser Welle mitreiten. Welche Maßnahmen sollten und müssten wir ergreifen? Kann man da so 2, 3 rauspicken, die dieses 80%-Ziel schneller erreichbar machen, besser erreichbar machen?
Ja, kann man. Und die kurze Antwort ist, endlich die richtigen Themen finden und auch richtig adressieren. In den frühesten 5-Jahresplänen von China steht drin, dass die wichtigste staatliche Aufgabe und die Voraussetzung für alles, was in der Wirtschaft passiert, Infrastruktur ist. Eigentlich. Ja, das stand schon vor 100 Jahren in VWL-Lehrbüchern. Das heißt, das Thema, das wir in der Öffentlichkeit diskutieren müssten, weil es auch ein Thema ist, das der Staat leisten muss, wo die Öffentlichkeit und die Wähler ja den größten Einfluss haben und eigentlich auch die Oberaufsicht, sind unsere Stromnetze und sonst gar nichts. Und da sind wir ganz besonders schlecht aufgestellt, alleine schon deshalb, weil wir fast 1000 Stromnetzbetreiber haben, also Unternehmen, die interagieren. Und weil wir uns in Deutschland leisten, dass wir seit 10 Jahren Stromentwicklungspläne haben, die wir irgendwie im Rahmen von 20-25% erfüllen oder anders ausgedrückt 75-80% dessen, was wir laut Bedarfsplanung, die ja fundiert ist, die von Experten entwickelt wird, bauen wir gar nicht. Und das ist meines Erachtens das einzige Thema, das wirklich in die breite Öffentlichkeit gehört. Warum werden diese Netze nicht gebaut und wie können wir diese Netze auch insbesondere natürlich digitalisieren und modernisieren? Mhm. Wenn die Öffentlichkeit in ihrem Zusammenwirken mit unserer Politik und unserem Staat das erreicht, ist alles fein, weil alles andere ist Sache von Unternehmen. Wenn Infrastruktur da ist, dann sind Unternehmen und Konsumenten in der Lage, diese Infrastruktur zu nutzen und dann kann das auch in einem ordentlichen Wettbewerb passieren. Mhm. Das ist im neuesten Fünfjahresplan von China eins der obersten Ziele, der Ausbau der Netze. Und diese Netze werden in China im Übrigen so gebaut, dass sie sich ohne Kraftwerksleistung komplett digital nach Wind und Sonne ausrichten. Das heißt, dieses ganze Thema Trägheiten und Stabilität vom Stromnetz und so wird da komplett digitalisiert mit moderner Leistungselektronik. Und das ist wieder so eine der Technologien, bei denen China Weltmarktführer werden will. Da können wir auch sehr viel lernen. Wir haben nämlich in Europa eigentlich zwei Unternehmen, die sehr gut aufgestellt sind. Das eine ist Siemens Energy, die in dem Bereich sehr gute Produkte anbieten und auch hervorragend aufgestellt sind, die teilweise sogar in China benötigt werden, weil die Chinesen das selber noch nicht können. Und wir hatten mal ABB, das ist leider an China verkauft worden, also diese Sparte ist an China verkauft worden und an Koreaner. Hier könnten wir eigene Industrien aufbauen und eigene Technologien entwickeln, wenn diese staatlichen Infrastrukturmaßnahmen denn mal kommen. Und diese dumme Diskussion, kann man denn mit Flatterstrom eine Industrienation betreiben? Im aktuellen Fünfjahresplan von China steht drin, dass das passieren wird.
Ja.
Und wenn der Staat da seine Aufgabe macht, die Öffentlichkeit reagiert, hätten wir hier ein Feld, wo wir technologisch sehr gut aufgestellt sind und wo wir genau diese Strategie auch umsetzen könnten. Als ein Beispiel. Der zweite Punkt ist, dass in China erkannt wurde, dass mit Perovskite PV eine fast disruptive Technologie für den PV-Sektor ansteht, die ein bisschen mehr Effizienz rausholt, die aber vor allen Dingen bei Rohstoffbedarf, bei Energiebedarf und bei Produktionstechnologie fast alles, was da heute steht, obsolet macht. Jetzt muss man sich anschauen, wie reagiert ein Land wie China darauf, weil die haben weltweit die größten PV-Produktionskapazitäten und bauen das meiste ins Feld. 1 Gigawatt pro Tag bauen die.
Ja.
Und da kommt diese Technologie, die eigentlich sämtliche Fabriken und alles, was im Feld steht, gefährdet. Weil wenn diese Technologie sich durchsetzt, ist das alles hinfällig. Da gibt es aber nicht die politische Debatte, wir haben hier die hocheffizienten PVs und müssen das unbedingt erhalten, sondern im Fünfjahresplan steht drin, diese Technologie wird das alles ändern und die wollen wir besetzen, die wollen wir haben. Das wiederum ist natürlich für alle anderen, die eben diese Produktionskapazitäten noch nicht haben und im Feld noch gar nicht so viel stehen haben, eigentlich eine wunderbare Gelegenheit zu sowas, was man Sprunginnovation nennt, indem man eben sagt, da habe ich ja offensichtlich noch ein Feld, wo die Chinesen nicht enteilt sind, bei dem sie zwar erkennen, da muss ich jetzt auch rein, bei dem ich aber unter Umständen Chancen habe, noch in den Wettbewerb einzutreten. Dasselbe ist bei Batterien mit anderen Rohstoffen, Natrium etc. Langzeitspeichern, also im Fünfjahresplan stehen 2 Dutzend Technologien drin, die irgendwas mit modernen Netzen, Netzsteuerung, Leistungselektronik, neuer Photovoltaik, Batterietechnologien, Kurzfrist, Mittelfrist, Langfristspeicherung zu tun haben. Die werden die Energiesysteme in den nächsten 20 bis 40 Jahren umkrempeln. Und die sind im Anfang. Da sind wir gar nicht schlecht aufgestellt. Und wenn unsere Unternehmen nur die Chance haben, das zu tun, indem der Staat einfach mal seine Infrastrukturaufgaben macht, dann müssen wir auch keine Sorge davor haben, dass wir hier irgendeinem Wettbewerb ewig unterlegen sind. Das wäre meines Erachtens die kurze Antwort auf die Möglichkeiten, die wir haben. Die sind nämlich da. Wir müssen nur die richtigen Themen identifizieren.
Ja. Das heißt also, wir wissen eigentlich genau, was wir tun müssten. Wir müssten es dann nur mal tun. Bei den Netzplänen oder Netzentwicklungsplänen sehen wir ja, wir sind, glaube ich, 7 Jahre hinterher. Also es ist eigentlich klar dargestellt, in welche Richtung es geht. Und auch da heißt es ja nicht, wir müssen in 2 Jahren alle Netze gebaut haben, sondern wir müssten anfangen. Im Moment sprechen wir die ganze Zeit vom Konjunktiv. Schwierigkeit ist sicherlich auch, dass dann die verschiedenen Bundesregierungen dann nochmal einen anderen Fokus setzen auf Dinge. Aber diese Aufgabe, man sieht es ja dran, der Staat baut die Autobahnen, das ist eine Infrastrukturaufgabe. Bei den Stromnetzen überlassen wir es den Unternehmen. Auch das bräuchten wir sicherlich eine staatliche Strukturierung des Ganzen, weil es halt auch am Ende des Tages eine kritische Infrastruktur ist, die dann idealerweise der Staat übernehmen sollte. Bei der Eisenbahn ist das gleiche, auch da ist das Schienennetz, ist alles staatlich und ist ja nicht schlecht. Das heißt ja immer, ach, der Staat ist ein schlechter Unternehmer. Ja, aber er muss ein paar Basisaufgaben übernehmen. Abschlussfrage, haben Sie denn eher positiv oder negatives Gefühl, wie sich die Energiewende in Deutschland entwickeln wird?
Ich fürchte, dass wir bei genau diesem Thema Infrastruktur ein Kernproblem haben. Und wenn das nicht angegangen wird, dann werden wir gar keine Chance haben, auch wenn wir moderne Technologien nutzen, die es woanders gibt oder die eben Siemens Energy bisher ja auch selbst liefert. Ohne Infrastruktur geht's nicht. Und das fällt uns von Jahr zu Jahr immer schwerer und immer mehr auf die Füße. Also das ist ein ganz, ganz klar adressierter Punkt, der, wie gesagt, auch schon in alten VWL-Büchern steht. Wenn die Infrastruktur der Bottleneck bleibt, dann wird das nichts. Ja. Deshalb diskutieren wir wirklich die völlig falschen Themen und ich finde es schrecklich, dass sich die Öffentlichkeit gefallen lässt, wenn momentan die Politik ja sogar sagt, die Netze und die Netzkapazitäten geben vor, was wir machen können. Statt zu sagen, die Anforderungen einer modernen Industriegesellschaft sind eben, dass die Netze so das und das leisten müssen und dann muss ich das als Staat eben auch in die Hand nehmen. Ja. Also da wackelt ja der Schwanz mit dem Hund. Ja. Und das geht in der Öffentlichkeit durch, statt riesigen Widerstand zu erzeugen. Also wichtig wäre wirklich zentral, dieser politische Widerstand gegen die Infrastrukturmaßnahmen, der muss durchbrochen werden. Dann die Maßnahmen, die sich daraus ergeben, sind ja klar. Man muss die Märkte entsprechend aufstellen, muss die Unternehmen entsprechend aufstellen. Entweder macht es der Staat oder es wird als regulierte Monopole realisiert oder wie auch immer. Das ist ja keine Raketentechnik. Ja. Aber der Auftrag des Souveräns an die Politik, ich will diese Infrastruktur haben. Ja. Und da sind wir ja noch nicht mal bei der Erzeugung. Mache ich das jetzt mit Kraftwerken? Baue ich da Kernkraftwerke rein? Was auch immer, was da diskutiert wird, das ist ja zweitrangig. Aber es muss einfach jedem klar sein, ohne diese Verteilinfrastruktur, die auch digitalisiert werden muss, die regelbar sein muss und, geht es nicht. Wenn dieses klare Mandat an die Politik nicht kommt, dann werden wir hier weiter hinterherlaufen. Das ist völlig klar, das ist Physik, wie man so schön sagt.
Genau, ja. Genau, da bin ich wieder bei Ihnen als Physiker, muss auch sagen, am Ende ist es nur die Physik, die gewinnt sowieso immer und ich würde mir wünschen, dass in jedem Studiengang 2 Semester Physik mit drin sind, dann würden viele komische Entscheidungen deutlich geringer werden. Also Auftrag ist klar, behalten wir mal im Blick, ob die Politik das versteht. Ich mache im Moment mal ein kleines Fragezeichen dran, wie die aktuelle Bundesregierung ihre Prioritäten setzt. Klar, viele Herausforderungen aktuell, aber das ist ein ganz klares Ziel und da hilft dann mal der Blick in die anderen Regionen dieser Welt. Herr Specht, vielen Dank für diese ausführliche Diskussion. Waren sehr spannende Einblicke mit dem Blick über den Tellerrand. Und das Thema China, ich greife das nochmal auf. Also da können wir gerne nochmal länger drüber sprechen, weil der Blick dahin, auch bei allen Schwierigkeiten in einem autokratischen, teils diktatorischen System, muss man auch ehrlich adressieren. Aber man kann auch, glaube ich, viel lernen und es ist eine sehr interessante Entwicklung. Herr Specht, vielen Dank. Wir bleiben in Verbindung. Danke, ciao.
Ja, ciao.